ach krass, du fängst direkt mit so einem wirklich tiefgründigen Film an. Also,
wir sind doch hier bei Komm mit mich.
Ja, phänomenal. Ja, ich muss direkt jetzt die Ansprüche deutlich runterschrauben.
Ja, komm.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commit mich.
Hi, hi.
Mein Name ist Nico, mir gegenüber sitzt die Caro und wir haben heute eine Top-Listen-Folge. Das ist ja, der geübte Hörer wird wissen, was es ist. Das heißt, wir hauen euch 5 Dinge um die Ohren, wobei insgesamt sind es 10. Jeder von uns hat 5 Dinge aufbereitet, die wir uns gegenseitig um die Ohren hauen. Und Thema Filme, Bücher, die uns inspiriert haben. Und Caro, ich muss vorweg tatsächlich sagen, an Filmen ist mir nicht viel eingefallen. Also ich glaube, ich gucke gar nicht so viele Filme und ich glaube, mein Lieblingsfilm sind die Goonies. Da wüsste ich jetzt aber nicht, was ich da rausziehen soll an Wissen. Hast du viele Filme mitgebracht?
Nee, tatsächlich, ich habe dieses Filmtor geöffnet, weil ich mir einen Film nicht verkneifen konnte, den ich unbedingt anbringen musste. Das ist auch irgendwie so ein bisschen creepy, aber ziemlich witzig. Deswegen
kannst du schon sagen, auf welchem Platz der ist oder willst du das noch nicht?
Ich starte mit dem tatsächlich.
Du startest mit dem? Okay. Ja. Okay. Ja, krass. Pass auf, dann legst du gleich direkt als erstes los. Ich habe noch ein Buch oder einen Autor mitgebracht, der wahrscheinlich so ein bisschen umstritten ist. Erkläre ich aber, warum ich den trotzdem ganz cool finde. Ja, ich bin gespannt. Also du hast es schon angekündigt, wir starten mit dem Film. Also hau mal raus.
Trommelwirbel, diddledim. Ja, ich fange an mit dem Film. Ich weiß gar nicht, ob den irgendwer kennt. Der war 2004 rausgekommen. Und jetzt kommt's. What the Bleep Do We Know? Sagt ihr das
was? What the Bleep Do We Know? Das sagt mir gar nichts.
Ja, das war auch so ein voll Nischending von, pass auf, ne, ich bin gut vorbereitet. Ich habe mir sogar den Namen rausgesucht. William Arns und Betsy Chase oder Chase, wie auch immer. Und okay. What the Bleep Do We Know? Da geht's darum, ich fand das mega, also keine Ahnung, so inspirierend, weil, also es geht ja hier in unserer Folge um Filme und Bücher, die uns, ja sagen wir mal, unser Mindset verändert haben oder den Blick auf die Welt oder einfach die uns krass gecatcht haben, ja. Und bei diesem Film, da geht's um Quantenphysik, um Neurowissenschaft und so ein bisschen, geht das so, weicht das manchmal so ins Spirituelle, aber nicht so ESO-mäßig, sondern was sagt die Wissenschaft dazu?
Und das fand also ich so was ist die Grenze unseres Verstandes wahrscheinlich, oder?
Ja, es ist ja sowas, was mich umtreibt, weil ich bin nicht gläubig, ich habe jetzt irgendwie nicht so eine Verbindung zu irgendeiner Gottheit, aber ich bin so ein bisschen, ich glaube, dass wir nicht viel wissen. Und dieser Film hat es genau auf den Punkt gebracht. Und da geht es so ein bisschen darum, wer sind wir schon? Wir sind so kleine biologische Wesen, die hier rumwandeln, haben Augen, wir haben eine Haut, wir haben so ein paar Sinne. Aber so richtig checken wir es doch nicht. Also klar haben wir über die Jahrzehnte ziemlich viel, oder Jahrhunderte, Jahrtausende, ziemlich viel an Wissen angehäuft. Aber die grundsätzlichen Dinge des Daseins, die checken wir ja gar nicht. Also es ist ja alles so vages Verständnis von, ja okay, Biologie, was steckt dahinter? Physik und das fand ich mega inspirierend. Zum Beispiel gab es so, also es wird so anhand von einer Frau, die es gerade irgendwie geschieden hat, werden dann so Alltagssituationen durchgegangen und dann immer wieder mal so ein kleiner Physikschwank und sowas wie, ist das jetzt wirklich Realität oder ist das nur deine Betrachtungsweise? Da haben die zum Beispiel eine kleine Szene, wo die, ich glaube, da ging es um Ureinwohner von Amerika, wo dann gerade die Schiffe irgendwie ankommen. Und es gibt wohl irgendwie so eine Story, dass die Leute diese Schiffe gar nicht gesehen haben, erst als sie so wirklich angedockt sind, weil die noch nie ein Schiff gesehen haben. Also konnten sie auch nicht sagen, da vorne ist ein Ding, das nennt sich, also das ist ein Schiff, da sind Menschen drauf, das ist irgendwie so für die nicht wirklich erkenntlich gewesen, was steuert da auf uns zu? Und daher
also
haben
wir quasi wie so ein Alien-Moment, ja? Also als würden irgendwelche Außerirdischen kommen, die da landen mit dem Schiff tatsächlich dann auch anlanden.
Ja,
genau. Und da ist dann die Frage, wie reagiert man dann überhaupt da drauf?
Genau, und das muss ja dein Hirn einfach crashen, wenn du irgendwie so plötzlich, stell dir mal vor, jetzt würde hier so ein blauer Ball am Himmel erscheinen, so ein riesengroßer, und wir würden denken, hä? Erstmal vielleicht, keine Ahnung, würde man es ausblenden, dein Gehirn würde das Unmögliche vielleicht gar nicht wahrnehmen oder so. Also das ist schon, das fand ich ganz interessant. Und was ich auch super spannend fand mit dieser Quantenphysik, dass so verschiedene Dimension existiert, was auch schon nachweisbar ist, dass du halt Teilchen schon verschwinden lässt, kannst sie dann wieder auftauchen. Und das fand ich halt auch super spannend, was wir halt einfach noch alles nicht erforschen können oder erforscht haben. Ja,
ja, spannend in den Zusammenhang finde ich auch immer so diese Frage, zum Beispiel das mit dem Schiff, ja, das Schiff ist gesehen worden, weil man sehen kann, ja, und man hat die Leute anlanden sehen, weil man das halt über seine Sinne erleben kann, aber die Frage ist ja, was passiert da draußen sonst noch alles, auch in direkter Umgebung zu uns, was wir einfach gar nicht wahrnehmen, weil wir dafür gar keinen Sinn haben und so, ne, das ist schon irgendwie spannend.
Allein schon die Schallwellen.
Ja, total. Also was ich auch cool finde, ich glaube, fast jedes Kind stellt sich irgendwann mal die Frage, ich kenne das einmal von meinen Kindern, aber auch von mir früher, ist so diese Frage, bin ich eigentlich alleine? Also gibt es tatsächlich nur mich und alle anderen um mich rum sind simuliert oder sind die, haben die auch alle so ein Ich, ne?
Also so, ja, eigentlich wollte ich den Film auch anbringen, aber wo du das jetzt gerade sagst, ich habe ihn dann doch nicht aufgenommen. Hier so, sag schon. Oh, wie heißt der denn jetzt? Mit Jim Carrey. Truman Show.
Ja,
Truman Show, ne?
Ja, genau.
Das umfasst ja auch oder befasst sich ja auch mit diesem Thema Realität. Bin ich irgendwie nur Teil von einem großen Ganzen, was irgendwie konstruiert ist? Und das finde ich halt so eine Frage, die mich auch manchmal, die mir manchmal sowas abnimmt an Schwere. Weißt du, ich meine?
Ach, okay.
Ja, das finde ich total verrückt, weil wenn ich mir vorstelle, ich bin so eine kleine Ameise in so einem Haufen und wir haben eigentlich keinen Peil von irgendwas. Oder es gibt auch so ein, ich glaube, das ist per Anhalter durch die Galaxie, wo die am Ende in einem großen Bierglas, in so einer Luftblase sind. Das fände ich manchmal ganz cool, den Gedanken, weil wenn du nur so ein kleines Ding bist, so ein Element in irgendeinem riesengroßen, wer bin ich denn da? Dann habe ich auch gar keine Verantwortung, keine Last.
Ja, aber dafür braucht es ja gar keine große Fantasie. Ich meine, das bist du ja schon, ne? Also ich meine, wir sind ja nichts anderes als irgendwelche kleinen Wesen, die auf irgendeinem blauen, auf einer blauen Kugel durch das Universum rasen. Mehr ist es ja auch nicht, ne?
Also, ja, man vergisst es leider zu oft.
Ja, total, ne? Also finde ich auch verrückt. Also grundsätzlich so diese ganze Vorstellung auch dieser Unendlichkeit da oben, das finde ich irgendwie verrückt. Kennst du die, ich glaube, das ist die, dieses, das ist so ein Gedankenexperiment, die babylonische Bibliothek?
Nee.
Das ist so ein Gedankenexperiment zu Unendlichkeit. Also, um zu verstehen, was Unendlichkeit eigentlich bedeutet. Also, die babylonische Bibliothek, das Experiment besagt, dass man sich eben vorstellt, dass irgendwo so ein Affe an einer Schreibmaschine sitzt. Und der jetzt einfach wild da die ganzen Tasten drauf rumhaut. Ja. Und das halt unendlich lange tut.
Krass.
Und wenn er das nämlich tut, dann ist alles das, was jemals geschrieben wurde an Büchern, ist dort enthalten. Also, das heißt, allein die Unendlichkeit ist halt so groß, dass allein durch seine Zufälle in der Unendlichkeit, eigentlich sind es nur wirre Zeichen, die er tippt, aber durch die Unendlichkeit wird es passieren, dass er zum Beispiel die Bibel komplett abtippt, hintereinander weg. Also irgendwo in diesem Skript, was dann letztendlich aus dieser Schreibmaschine kommt, wird auf jeden Fall die Bibel enthalten sein. Und alles, was natürlich auch noch zukünftig passiert, alles Wissen der Welt, alles das, was Menschen mal ausgesprochen, niedergeschrieben und so weiter. Und das ist, finde ich, diesen Gedanken finde ich verrückt, weil es einfach zeigt, Unendlichkeit ist etwas, was wir so oft als Begriff in den Mund nehmen, aber keiner wirklich versteht, was das bedeutet. Ne? Also unendlich ist einfach unendlich. So, hört nie auf. Ja, verrückt.
Ja, cool. Ja, also diese Gedanken, ich meine, das hat man ja auch schon so, ne, als Teenie oder Heranwachsender bei der Küchenphilosophie, bei den Partys oder an dem Lagerfeuer, wo du einfach so in die Sterne guckst und denkst, krass, ne? Aber das, ich finde, das verliert man so ein bisschen im Erwachsenenalltag. Und das finde ich immer wieder geil, daran mal zu denken, dass wir einfach, dass es so viele Mysterien gibt auf der Welt. Ja.
Cool. Mega gut. Also, wie hieß das nochmal?
What the bleep do we know?
Do we know? Ach krass, du fängst direkt mit so einem wirklich tiefgründigen Film an.
Also, wir sind doch hier bei, ne, komm mit mich.
Ja, Phänomena. Ja, ich muss direkt jetzt die Ansprüche deutlich runterschrauben.
Im Vergleich. Ja, wir müssen auch wieder so eine Balance haben.
Mein Platz 5 ist ein Buch, was ich jetzt letztens gelesen habe, und zwar How Big Things Get Done. Von der Küchenrenovierung bis zum Brückenbau oder was auch immer, ist, glaube ich, der deutsche Titel. Ich habe es auf Englisch gelesen, weil es jetzt tatsächlich erst vor kurzem auf Deutsch rauskam. Von Bent Flüberg und Dan Gardner.
Allein deswegen haben wir schon die Folge gemacht, damit wir irgendwie irgendwie uns verhaspeln bei den Namen.
Ja, und also Kern, was ich an dem Buch so mega inspirierend finde, ist einfach die Kernaussage, die da ist, trau dich an große und mutige Dinge ran, egal was es ist. Also wie gesagt, ob das jetzt deine Küche ist, die du renovierst, oder ob es irgendein riesen anderes Projekt ist, was du vorhast, eine Auswanderung vielleicht in ein anderes Land oder so. Es macht halt Mut, weil es eben zeigt, wie man vorgehen muss, damit solche Dinge tatsächlich funktionieren. Beziehungsweise, eigentlich fängt das Buch nämlich andersrum an, warum funktionieren so viele Dinge nicht? Und die Kernaussage ist halt einfach da immer, sei mutig und denke nach. Also denke nach, investiere Zeit in die Planung. Ich habe so ein paar Dinge rausgeschrieben, die ich mir damals zu dem Buch notiert hatte. Zum Beispiel, große Taten beginnen mit einer Vision und einem Schritt, der dich näher bringt, auch wenn der Weg lang und voller Hindernisse ist. Die großen Dinge, die wir in der Welt erreichen, sind nie das Resultat von Glück. Sie sind das Resultat von mutigem Handel und beharrlichem Glauben. Und das finde ich irgendwie so. Voll, es ist so schön, weil es irgendwie meine Philosophie so ein bisschen unterstreicht. Einfach, du hast die Dinge selbst in der Hand. Also du musst nichts abgeben, sondern du bist deines Glückes Schmied und du kannst so, ne, ist für mich irgendwie so ein total wichtiger Glaube irgendwie im Leben.
Ja, geil, so aber dieses, da bist du doch gar nicht weniger deep. Ich finde das ja genau das, was wir hier auch so ein bisschen promoten wollen. Glaub an dich, glaub an dein Ziel und versuch's einfach zu machen so und ja.
Genau. Ne? Ja. Genau, und das ist die Kernaussage dieses Buch. Also glaub an dich, glaub an das Ziel, mach einfach. Und dann gibt das Buch halt eben noch ganz, ganz pragmatische Tipps. Also wie macht man sowas denn eigentlich? Ne? Und da sind eben solche Sachen wie, ja, also zum Beispiel zeigen die Autoren, dass Dinge schief gehen, weil im Vorfeld einfach nicht gut darüber nachgedacht wurde. Mhm. Und deswegen empfehlen sie, über verschiedene Techniken, die in dem Buch vorgestellt werden, einfach sich intensiver im Vorfeld schon mit Dingen auseinanderzusetzen, zu überlegen, was könnte passieren, wie geht man denn damit um und so weiter. Und das ist irgendwie, man fühlt sich danach so mega aufgeräumt und hat Lust, seine Küche neu zu bauen.
Ja, passt ja gerade bei dir.
Genau, ja, genau. Das habe ich auch hinter mir.
Ja, sehr cool. Krass, guck mal, ist ja auch flott irgendwie. Ja,
genau, das war mein Tipp.
Das ist voll witzig, weil das passt so ein bisschen zu dem, was ich mir gerade bei YouTube gebe. Ich gucke mir, ich weiß gar nicht, heißt das Radreise Unlimited. Ist jedenfalls ziemlich geil von Danny, wie auch immer der noch heißt. Wir werden so die Shownotes verlinken. Bestimmt kennen das, Leute. Ich bin da immer so ein bisschen zu spät mit. Aber der ist super krass. Der umreist die Welt halt auf dem Fahrrad. Und ich bin auf den gestoßen, weil ich die Afghanistan-Reise von dem so krass fand. Und guck mir jetzt gerade von Anfang an, was der so einfach erlebt.
Sagt dir das was? Ich kenne den. Das ist so einer mit dunklen, kurzen Haaren, ne?
Ja, aber der hat da so schön seinen Schnauzer und der wechselt auch die Frisur über die, ich glaube, 3 Jahre reist der schon und voll abgefahren. Und der hatte halt genau das Thema, auch so von wegen, ey, da denkst du dir so, hey, mit dem Fahrrad, ne, ein Typ mit dem Zelt und was bringt das schon? Aber der macht immer weiter und er sagt so, Leute, wählt den harten Weg, denn das ist einfach, danach fühlst du dich so geil. Wenn du immer den leichten Weg wählst, verpasst du so viel, weißt du? Und dann sitzt er da auf dem Berg und guckt sich den Sonnenaufgang an. Das finde ich halt auch mega inspirierend, auch wenn ich jetzt nicht so mega die Radfahrerin bin. Aber weißt du, so übertragen auf so viele Projekte, das ist so geil. Trau dich einfach auch den wunden Arsch irgendwie in Kauf zu nehmen und mach einfach weiter.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab nachher noch ein Buch, was auch so ein bisschen in die ähnliche Bresche springt. Ja. Auch sei mutig, ey. Ich meine, wofür bist du auf der Welt? Ja, du kannst jetzt entweder wartest du auf den Tod oder du bist einfach mal mutig und machst ein paar ambitionierte Projekte.
Voll.
Finde ich total cool.
Aber das finde ich absolut. So geil bei unseren Top 5. Wir kommen halt immer dann von Hölzchen auf Stöckchen und es ist irgendwie einfach so ein Potpourri an inspirierenden Momenten hier.
Das hoffe ich, aber nee, da gehe ich von aus. Wenn man uns wenigstens für uns. Ja. Naja.
Okay, gehen wir weiter.
Genau. Jetzt sind wir bei Top 4. Also hau rein.
Du bist dran. Jetzt kommt hier die literarische Hochkultur. Und zwar, ich musste es aber mitnehmen, weil das so cool ist. Ronja Räubertochter. Ja! Oder?
Phänomenal. Ja. Ich glaube, das hätte ich tatsächlich als Film. Ich hab im Vorfeld, ich weiß gar nicht, ob es hier im Podcast schon gesagt hat, aber im Vorfeld habe ich ja gesagt, dass mir irgendwie nicht so viele Filme einfallen. Aber tatsächlich, jetzt, wo sicher, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Ey, ich habe das Buch, das ist das einzige Buch, was ich als Kind zweimal gelesen habe. Und ich muss sagen, dieses Thema, also ich finde es so deep für ein Kinderbuch, also ist jetzt ewig her, dass ich gelesen habe, aber tatsächlich habe ich auch die Serie oder den Film gesehen und ich finde, das beschäftigt so viele krasse Emotionen. Da geht es um Trauer, da geht es um Freiheit, Veränderung, Ablösung, Wiederfinden, Familie, also das ist schon richtig Liebe, richtig krass und hat mich auch als Kind schon mega gecatcht und irgendwie ist es so schön geschrieben von Astrid Lindgren, dass du es trotzdem als Kind auch verstehst und das finde ich so, wow, also ne, die hat natürlich viele krasse Bücher geschrieben, aber das von der Atmosphäre und also...
Oh, ja, ja, auf jeden Fall. Es ist, ich habe es tatsächlich nicht mehr so ganz im Detail auf dem Schirm. Mhm. Es ist Jahre her, dass ich das letzte Mal gesehen oder gelesen habe. Mhm. Aber es ist ja auch so ein bisschen düster, glaube ich. Ja. Ne? Und ja, gibt eben aber auch so eine Geborgenheit irgendwie in diesen Düsteren.
Ja,
Düsteren,
ne? Und das ist das Schöne. Also jetzt nochmal für die, die es vielleicht nicht gelesen haben, aber schon, wo es lange her ist. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig vom Ablauf. Aber da geht es halt um diese Ronja, die ist Tochter von einem Räuberchef, Hauptmann da, der eine Räubertruppe in seiner Burg beherbergt. Und die haben so einen richtig krassen Zusammenhalt und so eine Lebensfreude in einer ganz düsteren, kargen Landschaft mitten irgendwie in einem tiefen Wald, der von so Fabelwesen, von so Vögeln, die kleinen Menschen eigentlich essen wollen. Das fand ich super beeindruckend als Kind. Die haben halt so Busen und so menschliche Elemente, aber sind eigentlich so Adlerwesen. Und genau, und dann geht es da auch um die verschiedenen Generationen, die da zusammen wohnen. Und dann zieht in die Nachbar, also es ist eigentlich eine Burg, die aber zerschnitten ist durch, ich glaube, einen Blitz oder was auch immer. Und in die andere Hälfte zieht eine andere Familie ein. Und das ist so, die kämpfen, die Erwachsenen kämpfen so miteinander. Und die Kinder, der Junge von der anderen Familie die und Ronja, die finden sich dann. Und das ist eine ganz interessante Szene, weil dadurch diese Zerstörung ist halt in dieser Burg so ganz viel so Steine sind aufgehäuft und die Kinder räumen diese Steine so weg. Und dann treffen sie sich endlich nach dieser harten Arbeit und finden so einen Soulmate und das ist richtig sehr bewegend so.
Ja, ja, ach wunderbar. Ja, also es geht ja im Grunde auch um diese Feindschaft, ne, dieser beiden Räuberbanden und die Kinder, die das dann letztendlich damit auch überwinden.
Ja,
cool. Kinder. Ja, oh mein Gott, ey, das ist was tatsächlich, ich habe überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ronja Räubertochter, wunderbar. Ja.
Ja, darum machen wir das hier, ne, damit wir alle so ein bisschen wieder Gänsehaut haben. Ja, und deine Top 4?
Meine Top 4 ist das Buch Dein Ego ist dein Feind von Ryan Holiday. In dem Buch geht es im Grunde, also man muss dazu wissen, Ryan Holiday ist ja ein neuzeitlicher Autor der Gegenwart, ne, und beschäftigt sich fast ausschließlich mit dem Stoizismus. Und finde ich, ist ein Thema, was mich sowieso total fasziniert. Und ja, er nimmt in dem Buch Dein Ego ist dein Feind, nimmt er natürlich das Ego auseinander. Also wo hindert uns das Ego an irgendwelchen Dingen? Also ich habe mir auch dazu so ein paar Dinge aufgeschrieben. Lass dein Ego los und du wirst dein wahres Potenzial finden. Nicht in deiner Vorstellung von dir, sondern in dem, was du bereit bist zu tun. Wahre Größe kommt nicht aus dem Ruhm, sondern aus der Demo zu lernen und zu wachsen. Die besten Menschen sind diejenigen, die ihr Ego für eine größere Mission zurückstellen. Sie verstehen, dass das Leben größer ist als sie selbst. Ja, also schön. Dieses, es geht im Grunde geht's darum, wo steht uns das Ego eigentlich die ganze Zeit im Weg? Und er sagt eigentlich überall, also in jeglicher Entscheidung, jede Entscheidung ist irgendwie vom Ego, von unserem Ego geprägt.
Also auch so Gefühle wie Stolz und Wut und also das steckt ja alles so, ne? Und ja. Auch so, ich meine, da ist ja auch viel das innere Kind, was uns blockiert, ne? Was so mit dem Ego einfach, dass du getriggert wirst, wenn es um Liebe, Anerkennung und so. Und wenn uns das im Weg steht, dann bremsen wir uns ja voll aus, ne?
Ja, absolut. Und ganz oft ist es einfach so, dass es total pragmatische Entscheidungen gibt, die wir einfach, oder pragmatische Wege gibt, die wir gehen könnten. Aber wir nehmen den schwierigeren, weil unser Ego gestreichelt werden will. Ja, weil wir lieber, es ist wichtig, dass wir gesehen werden und so weiter, anstatt einfach im Stillen den kürzeren Weg zu gehen. Das ist wirklich interessant. Ja, und wenn man mal darüber im Alltag nachdenkt, wo einem das die ganze Zeit begegnet, dann ist das schon... Also sind das tatsächlich sehr, 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 sehr viele Beispiele, die man da findet. Und es ist ein Plädoyer dafür, das endlich abzulegen und stattdessen einfach beharrlich den pragmatischen Weg zu gehen.
Ja. Mhm, boah, aber ich glaube, das ist auch mit das Härteste, dass du dein Ego so aufgeräumt kriegst, dass du ja erstmal checkst, wo ist mein Ego? Wo fängt das an? Ja. Und wo kann ich, und wie kann ich das ablegen? Ich meine, das ist ja, bedarf ja teilweise jahrelanger Therapie wahrscheinlich.
Ja, ja. Ich finde das zum Beispiel bei mir auch im Alltag sehr häufig, wenn es irgendwie um ja vielleicht mal eine Auseinandersetzung mit einem Kunden geht oder so, ja, dass man dann zum Beispiel vielleicht darauf beharren möchte, dass man recht hatte mal Termin oder so. Ne, ich meine, das ist immer so, das ist ja so das das naheliegendste Ego, dass man sagt, nee, aber ich habe ja gesagt, ich habe ja das und das gesagt. Ne? Habe ich ja letzte Woche schon so gesagt. Ja? Anstatt einfach zu sagen, nee, ist okay. Also alles gut,
vielleicht auch einfach nur ein Missverständnis so. Und lass mal irgendwie.
Ja, genau, genau.
Du, aber das ist krass, ja. Weil das ist auch was, wo ich so momentan dran arbeite. Und es ist witzig, da hilft mir tatsächlich auch der Podcast. Ich finde nämlich deinen Spruch so schön, dass man Person von Meinung, beziehungsweise Meinung von Person trennen sollte. Und das ist für mich auch super wichtig, weil ich so mich schnell vielleicht, weil es so ein Selbstwertthema ist, in Diskussionen angegriffen fühle. Und dass man einfach sagt, hey, es ist ja ein Austausch. Und selbst wenn man vielleicht hitzig seine Meinung irgendwie vertritt, man darf das nicht irgendwie auf die persönliche Ebene nehmen. Es sei denn, es wird so formuliert. Und das habe ich im letzten halben Jahr, finde ich, habe ich gemerkt, dass ich da echt gechillter bin. Dass ich mir auch so denke, es muss auch nicht jeder deine Meinung wissen oder sie einfach verstehen. Das heißt nicht, dass sie dadurch weniger wert ist.
Und genau, genau. Spannend, ja, und vor allen Dingen, der Punkt, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne? Also das triggert mich total, weil ich finde, heutzutage wird das viel zu wenig gelebt, Meinung. Also Leute stellen ihre Meinung zurück aus Angst, nicht anzuecken. Was unter anderem aber daran liegt, glaube ich, dass Leute heutzutage sehr schnell auseinandergenommen werden, wenn deren Meinung nicht massenkonform ist.
Ja, ja.
Das finde ich schlimm, weil dadurch geht unsere demokratische Kultur verloren, glaube ich. Also es ist doch wichtig zu streiten. Also allein der Begriff Streit, ja, ist ja was bei vielen Leuten sofort Alarmglocken schrillen lässt. Ja, weil man will Streit vermeiden. So, wenn die Kinder streiten, geht man sofort dazwischen, lässt die nicht streiten. Wo ich mir denke, warum? Wie schlimm ist das denn?
Also
ich will
doch
nicht in einer Welt leben, wo man nicht oder wo Streit was Negatives ist. Also es ist halt negativ konnotiert und das ist doch schlimm. Streit gehört zu unserer Kultur dazu, damit wir uns überhaupt demokratisch begegnen können, dass wir Meinung. Also jemand, der leidenschaftlich für sein Thema streiten kann, von dem habe ich hohen Respekt, das ist doch wunderbar. Also das finde ich,
findest du das heutzutage so wenig gestritten wird? Weil ich finde, wir sind ja gerade geprägt von sehr vielen dominanten Meinungen. Ne? Also wir haben das rechte Lager, wir haben das linke, wir haben Menschen, die dich auf der Straße ansprechen, weil du eine Maske trägst. Ich wurde als Schwangere angesprochen, wie kann man heutzutage noch Kinder in die Welt setzen? Also ich finde heutzutage...
Das ist aber kein Streit, das ist Autorität.
Ja, okay, aber es ist Meinung. Also ich finde, Meinung wird relativ autoritär.
Ja, aber es ist vor allen Dingen autoritär. Also und ich habe grundsätzlich auch ein Problem mit Autoritäten. Ja. Also niemand hat das Recht, jemand anderem seine Meinung aufzudrücken oder ne, das irgendwas zu fordern, übergriffig zu sein. Ja. Aber ich darf es ja ansprechen. Ich kann doch darüber sprechen. Ich kann doch sagen, hey, pass mal auf, das sehe ich mal anders als du. Und das muss auch okay sein. Also da muss man doch drüber sprechen können. Und wenn jemand also ich weiß, was du meinst, also gerade durch sowas wie die AfD ist natürlich auch diese ganze politische Kontext sehr stark aufgeladen. Was aber daran liegt, dass die AfD nicht streitet. Die AfD stülpt einem ihr autoritäres Weltbild über.
Stimmt.
So.
Ganz
interessant. Vorgestern war es, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du Maischberger guckst regelmäßig.
Manchmal, letzte regelmäßig nicht.
Super geile Folge. Philipp Amthor kennst du, ne? Von der CDU. Mhm. Genau, der alte Mann, der im jungen Körper. Also Philipp Amthor ist ja wirklich, wirklich, wenn man den so sieht, hat man das Gefühl, man spricht mit einem 70-Jährigen, aber er ist halt, glaube ich, relativ jung. Aber ich finde ihn ganz witzig. Und der hat dort wunderbar Beatrix von Storch von der AfD auseinandergenommen. Also aber so richtig gut auseinandergenommen. Und da gab es einen Punkt, und zwar ich will es gar nicht zu weit ausholen, es ging um das Thema der Ordnungsrufe im Bundestag. Also im Bundestag gibt es halt eben das Mittel, dass wenn irgendein Abgeordneter sich daneben benimmt, dann gibt es einen sogenannten Ordnungsruf vom Präsidium. Und ich glaube, bei 2 oder 3 Ordnungsrufen gibt es einen Verweis aus dem Saal oder auch ein Ordnungsgeld. Auf jeden Fall, Beatrix von Storch ist auf Platz 2 der Ordnungsrufe im Bundestag. Also die ist am meisten gerügt worden. Vor ihr ist nur der Brandner, ebenfalls von der AfD. Auf jeden Fall, darauf angesprochen, meinte sie dann, das relativieren zu müssen mit, ja, also wir müssen bedenken, dass viele dieser Ordnungsrufe waren ja, weil ich Tessa Ganserer Markus Ganserer genannt habe. Jetzt muss man, damit wollte sie es relativieren. Jetzt muss man als Background wissen, ja. Markus Ganserer oder heute Tessa Ganserer ist eine transsexuelle Abgeordnete der Grünen.
Das
ist
so beleidigend, ja.
So, genau. Ja. Sie wollte das relativieren. Sie dachte, sie könnte das damit relativieren. Sie würdigt jemanden ja herab, ganz bewusst. Ja. Und naja, und das meine ich, das ist halt autoritäres Weltbild. Also sie glaubt nicht daran und sie glaubt, das autoritär über alle drüber stülpen zu können. Das ist kein Streit. Das ist keine Meinung. Ja, das ist einfach Autorität. Ja. So, und Autorität ist einfach scheiße, hat auch im politischen Kontext nichts zu suchen, finde ich.
Ja. Naja, du hast vollkommen recht. Und du meinst natürlich, dass jetzt so in den gemäßigten Reihen, dass da weniger auch wirklich offen diskutiert wird. Also so, dass
man muss selber mal vorsichtig sein. Früher gab es das den Begriff, jemand ist eine streitbare Person. Mhm. Ja? Heute sagt man, jemand ist umstritten. Und da fängt das Problem schon an. Also umstritten ist viel schärfer. Also wenn jemand umstritten ist, dann wird er in der Regel abgewertet, dann will man mit dem nichts zu tun haben. Eine streitbare Person ist aber jemand, der einfach stark in der Öffentlichkeit mit Meinung steht, so mit dem man sich unterhalten kann. Und da fängt es schon an. Ich meine, da sind auch solche Dinge wie, dass an Universitäten Leute mit unliebsamen Meinungen ausgeladen werden. Ja, da fängt es schon an. Also ich bin auch linksliberal, ja, aber ich hätte kein Problem damit, die Leute von der AfD wie Björn Höcke und so an die Universitäten einzuladen und mit dem offen zu diskutieren. Weil wie will ich die denn demaskieren, wenn ich der Gesellschaft nicht zeige, was für ein Quatsch die labern?
Ja,
zumal, ganz ehrlich, also solchen Leuten wie Björn Höcke, auszukontern bei dem Quatsch, den die ganze Zeit da absorben.
Ja, und das Problem ist leider nur, dass die Menschen, die da an diese Ideologien glauben, genau solche Diskussionen gar nicht verfolgen würden. Und das auch wahrscheinlich, ähnlich wie bei Trump, dann wieder sagen würden, ja, hier alles nur Manipulation und die sind lächerlich, die lügen, bla bla bla. Und das finde ich so schwierig, dass früher so, also kann ich jetzt auch nicht ganz aus der eigenen Biografie natürlich jetzt nachvollziehen, aber ich glaube, früher wurde doch noch mehr in der breiteren Gesellschaft diskutiert und das verfolgt. Also ich meine, welcher 20-jährige Hauptschulabgänger guckt sich täglich irgendwelche Nachrichten an? Wobei,
aber ich verstehe es.
Kann man jetzt auch nicht so verallgemeinern natürlich, aber weißt du, was ich meine?
Also ich weiß, was du meinst. Also früher wurden ja auch noch Debatten geführt und auch im Fernsehen gut geführt. Ne? Also ich meine, wenn man da zum Beispiel an die ganzen Interviews von Günther Gauss denkt, die im Öffentlich-Rechtlichen übertragen wurden, der hat sich damals zum Beispiel, da gibt es ein wunderbares Interview, das kann man sich heute noch bei YouTube angucken, mit Rudi Dutschke. Ja, Rudi Dutschke war ein rotes Tuch für die gesamte Gesellschaft, für die breite Gesellschaft. Der war deutlich am links-marxistischen Spektrum angesiedelt. Und Günther Gauss hat mit dem ein so kluges Interview geführt.
Spannend ja auch. Das sind ja Persönlichkeiten, die einen, man fragt sich ja, wie kommt man zu so einer Biografie und wie, also das will man ja dann auch hören und das klärt ja auf.
Und das findet halt heute kaum statt, weil das fängt schon damit an, dass man sagt, ja, gewisse AfD-Leute wollen wir nicht in Talkshows einladen. Oder an Universitäten, die früher auch eben Diskussionsstätten waren, ja, auch im Thema Rudi Dutschke mit, da gibt es ja mit Jürgen Habermas und so damals zur Frage der Waffengewalt in der Revolution und so weiter, ne? Das war ja ein krasses Thema zur Zeit des Deutschen Herbst. Da wurde offen drüber diskutiert. Ja, da hat man unliebsame Meinungen auch zugelassen und hat sich mit denen auf der Bühne ausgefochten. So, das findet heute nicht mehr statt. So, und das kreide ich vor allen Dingen der linksliberalen Ecke auch an, würde ich sagen, weil ich mag den Begriff Cancel Culture nicht. Ich glaube, den gibt es sowieso nicht. Aber wir müssen uns mal die Frage stellen, warum diskutieren wir mit denen nicht? Also warum demaskieren wir die nicht auf der Bühne? Aber egal. Anderes Thema. Wir schweifen ab.
Ja, aber spannend, super wichtig, weil man fragt sich ja, wie kann man dem entgegnen, dass gerade einfach so viel schief läuft, ne? Und dass wir wieder einfach mehr aufklären und Mut haben, Dinge anzusprechen und damit auch wieder die jungen Leute, weil ich glaube gerade das ist das Wichtige, dass wir die jungen Leute wieder erreicht kriegen.
Ja, also, da sind wir, ne? Wir haben das, wir haben in diese Diskussion sind wir abgebogen, weil wir über das Thema Meinung und so gesprochen haben.
Genau.
Ja, genau, weil Leute einfach für Meinung fertig gemacht werden. So, und das ist doch schlimm. Also es gibt doch keinen Grund, jemanden für seine Meinung zu hassen. Also man kann ihn ja mal überzeugen oder diesen Versuch machen. Egal. So, wir waren bei Top 4, glaube ich.
Top 4, genau. Du hattest Ego. Jetzt. Und jetzt sind wir bei 3, ne?
Stimmt, richtig, genau.
Ja, Also, bei mir geht es nämlich so ein bisschen jetzt wieder in die philosophische Richtung. Jetzt mal wieder back to the unbelievable.
Hast du ein Precht mitgebracht? Oder?
Ich habe Precht mitgebracht. Nee, ja, hat auch Ansätze, aber nee, dafür will ich jetzt so unsympathisch. Entschuldigung, hier an Herrn Precht, aber... Also, ich habe jetzt auch wieder, also du siehst, ich habe so in meiner ganzen Biografie gesammelt und gesucht, und zwar Sophies Welt. Habe ich auch sehr früh gelesen. Ich glaube, das war so in der 8. Klasse, 9. Klasse. Von, jetzt pass auf, norwegischer Name, vielleicht kann ich es falsch nur aussprechen, Jostein Gaarder, richtig gesagt, man weiß es nicht. Norwegischer Pädagoge und Autor, kam 1991 raus und fand ich einen unglaublichen Roman für mich damals. Das war so der erste für mich, der sowas Welteröffnendes hatte. Kann man das so sagen? Es geht halt um das Thema, also es handelt sich um ein, ich glaube, 14-jähriges Mädchen, die plötzlich im Briefkasten irgendwie einen Brief erhält. Da steht einfach nur drauf, wer bist du? Und dann erhält sie immer mehr Briefe und hinterfragt immer mehr ihre eigene Person und ihre eigene Realität. Und das ist super interessant, weil das ist so ein Einstieg in die Philosophie, in die Welt der Philosophie. Und es hat ein ganz überraschendes Ende. Ich weiß nicht, ob das hier alle gehört oder gelesen haben. Ich werde das jetzt mal nicht spoilern, falls es noch wer lesen möchte. Aber es hat ein sehr überraschendes Ende, was für mich auch einfach dieses Thema aufgemacht hat. Boah, krass, was ist denn Realität? Was ist Wahrheit? Was ist unsere Welt?
Also, oh Gott, jetzt musst du natürlich... Also ich denke gerade die ganze Zeit drüber nach, habe ich es gelesen? Es kommt mir mega bekannt vor, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es gelesen habe. Vielleicht damals in der Schule. Aber jetzt musst du natürlich so ein bisschen schon spoilern, ne? Jetzt will ich natürlich wissen, zu welchem Schluss du
Spoiler-Alarm, oder aktuell der Fall. Alle jetzt mal kurz 3 Minuten ausschalten, genau. Oder weiterspulen. Also es geht halt so, wenn ich mich recht entsinne, darum, dass sie am Ende ihren Geburtstagsparty hat und... Ich meine, dass dann einer mit dem Auto auf einmal so wie so eine Art, also ihre Realität, also du bist im Garten und plötzlich zerreißt so diese Realität und da hinten ist was Neues. Also hinter diesem ist wie so eine Art Papier. Also genau, also es ist dann auf einmal eine ganz andere Wahrheit. Ihr ganzes Leben existiert so gar nicht. Also es ist dann, ich weiß schon gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt, was dahinter ist. Aber es sind auf einmal so Wirklichkeiten werden auf den Kopf gestellt. Das ist so... Alle Naturgesetzmäßigkeiten funktionieren nicht mehr. Und das ist so spannend. Das lasse ich jetzt mal so stehen, weil vielleicht will es ja doch noch der eine oder andere lesen. Aber es ist diese Frage, wer bist du? Und sie geht so durch ihr Teenagerleben und jedes Mal wird sie erneut dann immer wieder so, ja krass, wer bin ich denn? Und am Ende wird ihre ganze Welt quasi so aufgelöst. Und das fand ich krass. Also ist jetzt natürlich jetzt nichts Neues, das sind Gedanken, die haben wir, glaube ich, seit Menschengedenken. Aber für mich als 13-jährige Caro war das so der erste Einstieg in dieses, ja Mann, krass, ja, wer bin ich denn? Was ist denn unsere Galaxie, unsere Realität, unsere Dimension? Was ist dahinter? Sind wir?
Passt das, ja gut zu deinem Platz 5, ne? Mit deinem Movie. Also ist ja da zumindest die Frage nach dem, was ist da noch?
Und genau, so, ne? Das ist so mein Thema, was mich immer so sehr catcht, weil ich auch einfach finde, dass man dadurch irgendwie sich selbst nochmal, also so sein eigenes Selbst nochmal so relativieren kann. Und das ist einfach mega das interessante Menschenthema, Menschheitsthema.
Ja, absolut. Also ja, vor allem, ich finde bei solchen Gedanken immer so schön, dass es alle Probleme verschwinden in dem Moment, wo du darüber nachdenkst, was noch sein könnte oder was alles möglich wäre und so.
Voll. Das kann einem auch Angst machen, ne? Man kann auch denken so, oh krass, ne? Ich meine, wir klammern uns ja an unsere Realität und nicht umsonst gibt es diese ganzen Filme, wo irgendwelche Alien-Invasionen oder irgendwelche Zombie-Ausbrüche und irgendwelche Viren, die uns irgendwie killen, aber trotzdem hat das ja auch was Erleichterndes. Also, ne, man muss ja nur mal gucken, die Realität kann ja so schnell durch einen Krieg irgendwie verändert werden. Und das ist halt auch schon so heftig, dass wir trotzdem noch irgendwo sind. Wir sind. Aber wer sind wir? Das wissen wir nicht. Also,
Ja, ich finde in dem Zusammenhang auch grundsätzlich immer diesen Gedanken ganz spannend, dass wir alle ja immer versuchen, so während unserer Lebzeit so Dinge zu hinterlassen oder einen Impact zu haben. Ja? Also so, ich muss irgendwas sein, damit sich vielleicht Leute an mich erinnern. Also es geht ja sehr vielen Menschen so. Ich will irgendwas schaffen oder so, ne, für die Nachwelt oder was auch immer. Aber letztendlich verglühen wir halt irgendwann. Die Sonne wird sich ja irgendwann ausdehnen und wird unseren Planeten Raketen verschlucken quasi.
Ja.
Dann ist ja gar nichts mehr da.
Ja.
Also wofür wollen wir denn jetzt was schaffen? Wenn nicht irgendein Alien noch kommt, der das dann aufschnappen könnte und das in seine Galaxie trägt, ist das witzlos.
Ja.
So.
Ja,
also
total.
Man könnte dann eher sagen, schaff doch nicht irgendwas für die Nachwelt. Sieh einfach zu, dass du das geilste Leben hast. So, was dir gut tut.
Ja, genau. Und das finde ich, glaube ich, auch so spannend. Und da geht es ja auch so ein bisschen auch in diese Kafka-Richtung. Wie betrachten wir das Leben? Also wer sind wir? Nur weil wir Mensch sind, meinen wir zu wissen, die Welt irgendwie zu verstehen und mit der umzugehen. Aber ja, sind wir wirklich Mensch? Was bedeutet das? Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ja,
ja, ja. Total. Mega cool. Ja.
Was geht bei dir?
Mein Top 3, das ist jetzt der umstrittene Autor, den ich schon von Anfang an angekündigt habe. Und diese Diskussion, die wir eben geführt haben über die Meinung, die hätten wir spätestens jetzt wahrscheinlich geführt, wenn wir sie ähnlich geführt haben.
Wie unterschiedlich unsere Stränge sind und die so witzige Erzählstränge jetzt hier bei uns parallel, finde ich mega interessant, weil bei dir geht es eher so in diese politische Richtung.
Ja, und weißt du, ganz ehrlich, ich mag ja gerade so kontroverse Sachen besonders. Und ich mache es mal ganz kurz. Also es geht um Jordan B. Peterson. Das ist ein, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Also Jordan B. Peterson ist ein sehr umstrittener kanadischer Psychologe.
Ja.
Der ist halt politisch im rechtskonservativen Lager angesiedelt, ist auch sehr gläubig, also ist praktizierender Katholik, ist aber auch sehr klug. Und was ich an ihm vor allen Dingen mag, er ist halt ein, ich würde ihn dann tatsächlich eher nicht als umstrittene, sondern als streitbare Person. Also er ist, das wäre jemand, mit dem würde ich gerne mal so einen Abend verbringen, ein paar Bier trinken und mich mit dem einfach über die Welt austauschen, weil er ist sehr klug. Und das ist auch so eine Sache, wenn ich das jemandem erzähle, es geht um das Buch heißt 12 Rules for Life, sein berühmtestes Werk. Es finde ich unglaublich inspirierend. Und was ich halt so schade finde, um da nochmal diese Diskussion mit den Meinungen oder so kurz aufzumachen, wenn man das Leuten erzählt, bekommt man sofort eine Ablehnung, dass man Peterson liest, weil die halt eben, ne, er ist halt eben tatsächlich eine umstrittene Person. Aber da sage ich halt einfach ganz ehrlich, also meine Meinung kenne ich ja. Ich brauche ja niemanden lesen, der meine Meinung vertritt. So, ich will ja gerade das andere Lager verstehen. Und da sage ich, ist Peterson der Beste, weil es eben
so
der Klügste ist.
So kenne deinen Feind, ne?
Genau. Ja, aber Peterson wäre nicht mal mein Feind, weil der ist vieles, aber ganz bestimmt kein Arschloch. Also das ist einer, mit dem kann man sich vernünftig unterhalten über unterschiedlichste Weltbilder und nimmt viel mit. Das ist nämlich selber einer, der viel mitnimmt aus deiner, also auch von der Gegenseite. Also es ist ein sehr kluger Mensch. Und ich kann jedem empfehlen, dem einfach mal zuzuhören. Man muss ja nicht mit allem übereinstimmen.
Wie äußert sich
denn
seine rechte Meinung? Wie drückt sich die aus in seiner...
Naja, also erstmal, er ist kein Faschist, er ist auch kein Rassist, ganz im Gegenteil. Und er hat auch sicherlich nichts gegen Homosexualität. Also also das muss man schon mal ganz klar sagen. Er ist kein AfDler oder sowas. Ne? Sondern er ist halt... Ja, man würde sagen, rechtskonservativ. Also er hat halt gewisse konservative Ansichten zum Leben. Also auch zur Rolle der Menschen zueinander und so weiter, aber auch zur weltpolitischen Ordnung. Das ist schon sehr konservativ, aber ich finde, er kann das gut begründen und deswegen finde ich es cool, das auch zu lesen.
Und man kann es dann im Grunde, weil er auch diskutiert oder diskutierbar ist, dass man mit ihm einfach... Dass man das stehen lassen kann und dass man sagt, ich kann das davon trennen, dass du trotzdem auch schlaue Dinge sagst.
Ja, sowieso. Genau, genau. Und er kann es halt klug begründen. Und er redet halt auch. Er ist ja nicht so, und das muss man wieder sagen, er ist halt einer dieser Menschen, mit dem kann man über seine politische Ansicht streiten. Aber also im positivsten Sinne. Der wird dich nicht angehen und der wird dich auch nicht beleidigen, sondern der wird versuchen, seine Argumente anzubringen und mit dir darüber zu sprechen. Ne? Dir aber auch zuhören. Und das finde ich halt klug an ihm. Und sowas mag ich einfach. Und deswegen, wie gesagt, mit solchen Leuten der Gegenseite gerne. Also mit dem verbringe ich gerne. Das ist so einer, mit dem kannst du hart streiten und danach ein Bier trinken gehen, glaube ich.
Ja, okay, cool.
So schätze ich ihn ein. Auf jeden Fall. Ja, Entschuldigung.
Nee, erzähl erst mal vom Buch, sorry. Nein.
Nee, genau, ich wollte ganz kurz zum Buch. Also 12 Rules for Life ist sein Standardwerk, also sein berühmtestes Werk. Er hat mehrere Bücher mittlerweile. Ich lese mal kurz vor, um was es... Also er hat 12 Regeln, Lebensregeln für sich aufgestellt und begründet die. Es ist jeweils ein Kapitel, also jede Regel ist ein Kapitel und er begründet das da. Ich lese jetzt nur die Regeln vor, verliere vielleicht hier und da mal einen Satz dazu. Also Regel 1, steh aufrecht und mach die Schultern breit. Geht es eben darum... Also kurz gesagt, er meint, nimm einfach alle Verantwortung erstmal an. So, sei da, steh mit geradem Rücken da und vertritt einfach deine Meinung. Finde ich schon mal cool. Zweitens, betrachte dich als jemanden, dem du helfen musst. Und das ist cool, auch sehr gut begründet, weil er sagt, ey, wir kümmern uns um alle. Unsere Hunde haben die beste Gesundheitsversorgung, aber wir selber achten überhaupt nicht auf uns, auch nicht auf unsere psychische Gesundheit. Deswegen sei für dich erstmal, also kümmere dich auch um dich selbst. So, Punkt 3. Freunde dich mit Menschen an, die es gut mit dir meinen. Ne? Mhm. Da geht es eben darum, dass man sich eben mit Leuten umgibt, die mit denen man, die tatsächlich dir auch Gutes wollen. Ne? Mhm. Und sei auch für diese da und baue starke Communities auf und so. Viertens, vergleiche dich mit dem, der du gestern warst, nicht mit irgendwem anderen von heute. Finde ich schon mal super geil. So, ja, also klar, ich meine, immer wenn wir was Neues erreichen wollen, gucken wir immer auf die, die da schon längst sind, anstatt uns einfach mit gestern, mit uns selbst.
Und zu sehen, was man schon erreicht hat auch.
Genau.
Ja.
Punkt 5. Lasse nicht zu, dass deine Kinder etwas tun, was sie dir unsympathisch macht. Das ist, da muss man dazu verstehen. Also er ist Psychologe und er geht sehr viel, er hat natürlich ein relativ konservatives Weltbild. Also er möchte seine Kinder diszipliniert erziehen und möchte eben nicht, dass das irgendwelche Haudegen sind, die durch die Welt laufen und irgendeinen Mist erzählen. Und das wirft er übrigens dem politischen Gegner oft vor.
Da sieht man so ein bisschen seine Richtung, weil das finde ich jetzt einen schwierigen Punkt, weil, also ich denke, jeder hat so, kommt mit seiner Persönlichkeit und Kinder werden immer irgendwas tun, was wir unsympathisch finden. Wir sind dafür, dass sie trotzdem zu leben und die Welt quasi.
Genau, also das sagt er übrigens ja nicht. Er sagt ja nicht, dass du deine Kinder hassen sollst, sondern im Grunde geht es in dem Kapitel darum, erziehe deine Kinder zu aufrechten Menschen.
Ja.
Anderen Menschen Leid zutun und so.
Ich lasse das mal so als konservativ stehen, genau.
Punkt 6. Räum erst einmal dein Zimmer auf, ehe du die Welt kritisierst. Ne? Das steht ja auch für sich. Punkt
7.
Strebe nach dem, was sinnvoll ist, nicht nach dem, was vorteilhaft ist. Finde ich auch ein sehr cooler Punkt. 8. Sage die Wahrheit oder lüge zumindest nicht. Das ist auch cool.
Also, ich sage, oder lüge. Es ist lüge ein bisschen. Sage die Wahrheit oder lüge halt. Nein, Quatsch, ja.
Punkt 9. Gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt. Und das ist einer meiner Lieblingspunkte, weil er sagt, da geht es auch um politische Gegner. Ne? Also dieses, geh respektvoll immer mit deinem Gegenüber um. Weil es kann sein, dass der einfach eine ganz andere Erfahrung gemacht hat. Der hat einfach einen guten Grund, seine Meinung zu haben, warum er sie hat. So, und das finde ich sehr cool.
Ja.
Punkt 10, sei präzise in deiner Ausdrucksweise. Punkt 11 finde ich auch cool, ist einer meiner Lieblingspunkte auch. Störe nicht Kinder beim Skateboardfahren. Und er nutzt dazu immer so eine Anekdote. Er hat erzählt, wie er vor seiner Uni saß, an der er lehrt. Also er ist, ich glaube, in Toronto ist er halt Professor an einer Universität. Und da sagt er, beobachtete immer, wie die Kinder da morgens mit den Skateboards über diese Betonanlagen der Uni das Skateboard fahren da drauf. Und er erzählt, wie er sieht, wie von Jahr zu Jahr dort immer mehr Barrikaden aufgebaut werden von der Stadt. Also dann werden so Spitzen da so integriert, dass sie da nicht drauf rumfahren können. Und das ärgert ihn total, weil er sagt, Kinder müssen Skateboard fahren können, überall. Weil die müssen mutig, müssen sich entdecken können und denen gehört halt auch die Welt. Und das finde ich ein total cooler Punkt. Der letzte Punkt ist, läuft dir eine Katze über den Weg, dann streichle sie. Oh, also nutze den Moment, immer da, wo du es kannst. Dein Leben ist nicht nur eine Vorstellung, sondern ist auch die Katze, die da gerade über den Weg läuft und die flauschig ist und die du einfach mal streicheln kannst. Naja,
schön
egal. So lange, ich habe lange, sehr umstrittener Autor, aber ich mag seine Position sehr.
Aber das ist ja auch gut, dass du das aufgreifst, dass du auch erklärst, warum du trotzdem einfach seine Message mitnehmen kannst, weil das ja nicht die Message ist, wegen der er umstritten ist. Und man kann das, wie du gesagt hast, diese Meinung, die vielleicht umstritten ist, kann man ja davon trennen, dass er trotzdem auch schlaue Dinge sagt.
Genau. Ja. Und es kann auch deswegen trotzdem ein feinfühliger Mensch sein.
Ja, und trotzdem kannst du in dem Punkt anderer Meinung sein. Das ist, total. Eben. Ja, du hast schon recht. Das klingt gut. So, cool. Das war ein ziemlich cooler Punkt 3. Finde ich. Jetzt sind wir auch schon bei Punkt 2. Ich sehe schon, wir dachten, wir machen hier eine kleine, feine.
Wir dachten, wir machen eine kleine Folge, aber wir gehen so deep gerade in so viele Dinge rein.
Ja, natürlich. Was dachtest du?
Nein, das ist ja quasi der Deep Commit mich, der Deep Podcast für die schwierigen Gespräche.
So sieht's aus, Leute. Hier geht's nicht um leichte Floskeln.
Ja, hau raus jetzt hier.
Ja, das wird auch gut. Pass auf. Top 2 bei mir ist Fuck it. Loslassen, entspannen, glücklich sein. Sagt ihr das was?
Okay, ja, nee, kenne ich nicht.
Richtig Erzähl. Geiles Buch.
Aber ich kann es mir vorstellen.
Von John C. Parkin. Habe ich mir tatsächlich, glaube ich, gegönnt, als ich im Burnout war. Weil ich bin halt auch voll der People-Pleaser. Du kennst mich zwischen, ich möchte alles in Perfektion vollenden. Und wenn mich irgendwas blockiert, bin es immer ich selber. Und da geht es halt wirklich in diesem Buch um Abstand gewinnen, dass du so ein bisschen anarchisch dir selbst gegenüber, also nicht dir selbst gegenüber, sondern der Gesellschaft gegenüber, aber den Gegebenheiten, jeden Lebensbereich kannst du so durchgehen und sagen, fuck it, ich lass mich da jetzt nicht aus meiner Ruhe bringen. Keine Ahnung, du stehst im Stau, ach, scheiß doch drauf. Also so ein bisschen dieses, fuck it, was passiert hier schon? Das ist ja auch mein Lieblingsspruch, es ist kein Kriegszustand. Alles ist gut. Das sage ich mir so oft morgens mit den Kindern, ey, du bist nicht an der Front hier.
Oh, wobei, das kann man schnell verwechseln.
Ja, ja. Also von der Lautstärke auf jeden Fall. Mhm. Und das finde ich so nice. Also wenn du zum Beispiel im Streit, also ne, wie du ja auch zum Beispiel mit dem Thema Streit, dass man sagt, hey, fuck it, der ist anderer Meinung. Also wenn wem jetzt dieses Wort nicht passt, der sagt einfach, was soll's? Ne? Also ich fand dieses Fuck it sehr kräftig und deswegen habe ich das so abgefeiert. Ich habe schon was überlegt, okay, auch wenn ich jetzt irgendwie nicht so über ein Tattoo nachdenke, aber das wäre so auf jeden Fall was.
Ach, fuck krass. It, ey. Das würdest du dir tätowieren lassen, fuck
ja,
it.
Ja, nee. Ich glaube, das wäre mir dann
doch zu. Schön auf die Stirn.
Nee, genau so. Bam. Im Moment, da steht das doch schon, oder? Und das geht natürlich nicht darum, dass wir jetzt alle irgendwie grummelig und mies gelaunt immer alle Leute anranzen. Nein, es geht darum, dass wir einfach ein bisschen mehr sagen, hey, scheiß doch drauf, ja.
Ist das so ein Plädoyer gegen Perfektionismus oder?
Auch, ja. Also gegen viele Bereiche, die dich stressen. Perfektionismus, dann aber auch zum Beispiel Gegebenheiten, wenn du jetzt bei einer Arbeitsstelle irgendwie einen cholerischen Chef hast, dann sagst du, scheiß doch drauf. Also der kann mir doch nichts, zur Not kündige ich. Also so, ja. Dass du auch so ein bisschen für dich einstehst und sagst, hey, also es geht ja hier um mich. Warum muss ich mich jetzt darüber aufregen, dass mich jemand ankackt? Wenn mich die Gegebenheiten stören, kann ich sie verändern. Da muss ich mich gar nicht drüber aufregen. Also so ein bisschen, komm mal runter, die Welt ist gar nicht so übel, du hast noch andere Optionen. Oder du kannst es an dir abprallen lassen, wenn es nicht zu schlimm ist, reg dich gar nicht drüber auf. Es gibt ja so
Situationen. Ja, also du hast es auch selbst in der Hand.
Du hast es
einfach
in der Hand.
Ne? Also du kannst, genau, also das mit dem Kündigen fand ich eigentlich super.
Ja.
Das ist sowas, also das sehe ich genauso. Also wenn ich jetzt angestellt wäre, ich glaube, ich wäre kein guter Angestellter, weil ich tatsächlich regelmäßig kündigen würde.
Ja, so. Leider.
Aber
ja.
Dieses,
man ist versaut, wenn man einmal selbstständig ist.
Ja, genau, aber diesen Gedanken hätte ich auch. Also ich glaube, ich würde tatsächlich wahrscheinlich dreimal am Tag kündigen immer oder zumindest kurz damit drohen. In der Hoffnung, dass das tatsächlich auch eine Drohung ist. Vielleicht sagt auch der Chef, ja, gerne.
Na gut, dann so, mach ruhig weiter. Genau.
Ich sehe es genauso. Also dieses, geh einfach, die Welt steht dir offen, ne? Du hast nicht, es gibt nicht nur das.
Fängt ja auch schon bei so Kleinigkeiten an. Ich meine, wie oft regen wir uns darüber auf? Keine Ahnung. Jetzt auch wieder aus Elternperspektive. Die Kleine hat zum dritten Mal ihr Milchglas umgeschmissen aus Versehen oder vielleicht sogar extra. Und du denkst dir nur so, boah, was ist hier los? Und wenn du dann in einem kurzen Moment mal, ja, scheiß doch drauf. Oder, keine Ahnung, der fünfte Tag Regen oder dir ist gerade die Bahn weggefahren. Also das sind jetzt so kleine Beispiele, ne? Wo du einfach dich mal so chillen kannst. So schön chill mal dein Leben und chill mal deine Base, so Neudeutsch. Ich glaube, das ist schon wieder Old-Fashioned, ne? Egal. Aber
das sagen nur die Boomer eigentlich mittlerweile.
Ja, genau. Ich glaube, was sagen die denn jetzt so? Warte mal.
Nee, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sagen die immer noch, chill mal deine Base. Aber ich kenne mich tatsächlich so jugendsprachemäßig gar nicht aus. Ja, also ich bin letztens noch böse angegangen worden, als ich Knorke gesagt habe.
Knorke? Ja. Ich find's schon wieder witzig.
Ja, ich find's auch. Und
lass uns das irgendwie immer wieder so reaktivieren.
Ja, wir können das jetzt natürlich mit unserer steigenden Reichweite. Ja, sind wir ja quasi
hallo.
Auch sprachprägend.
Wir sind Influencer, hallo.
Wir sind Influencer, sprachliche. Und wir können ja auch einfach sein, was wir wollen. Wir sind jetzt einfach sprachliche Influencer.
Natürlich. Also wir machen da. Fuck it, ey, das sind wir
fuck
jetzt.
It.
Klar.
Fuck it. Mensch, ist das Knorke, dass wir
boah,
so sind.
Knorke. Boah, geil. Ich freue mich wie Bolle. Nee, keine Ahnung. Du bist da besser drin. Okay, das war mein Top 2. Und mich hat das so ein bisschen geprägt, weil ich mir das immer noch so ein bisschen vor Augen führen kann. Also ich denke jetzt nicht so oft, fuck it, aber dieser Gedanke, du bist nicht an der Front, das hilft mir oft. So, hey, scheiß drauf, du bist hier gerade in einer richtig komfortablen Lebensrealität. Du kannst dir was zu essen kaufen, du hast deine Kinder in einem guten System drin. Also, ne, ich weiß, die Zukunft ist düster, aber wir wollen ja optimistisch sein und alles ist momentan noch gut, soweit in unseren zumindest.
Aber selbst momentan. Das stelle ich jetzt mal zur Diskussion. Warum ist okay. Die Zukunft denn düster? Weil du deinem Tod immer näher kommst. Also du bist jetzt immer deine Zukunft, die ist immer düster, aber die für deine Kinder ist doch ziemlich, die sind doch gerade neu da.
Ja, ich weiß. Oh, das fast machen. Wollen wir das aufmachen? Jetzt so von wegen,
vielleicht machen wir das tatsächlich mal in einer anderen Folge auf. Vielleicht sollten wir da wirklich mal drüber, weil ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe die Zukunft gar nicht düster. Ich freue mich eigentlich drauf. Also viele coole Dinge da.
Ja, und das ist super. Und das brauchen wir ja auch. Ja. Ich glaube, du weißt ja, ich bin so ein nachdenklicher Typ. Ja, okay, du ja auch. Aber egal. Weiter geht's. Jetzt kommen wir nämlich
zu einer.
Du nicht so? Ja, gar kein Video.
Wie ist das der Trick? Ich denke da gar nicht so viel.
Sehr gut.
So, okay, pass auf.
Dein Punkt
2. Ne? Mein Punkt 2 ist, Du bist der Hammer von Jen Sincero. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ja. Relativ leichte Kost.
Dazu muss ich sagen, das hast du mir zum Geburtstag geschenkt.
Ja,
ich finde
das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, weil das ist einfach Gold für die Seele. Jeder einzelne Satz ist einfach ein, ey, du bist cool, du machst alles richtig, zweifle nicht an dir, geh deinen Weg, geh mutig und lass dich von niemandem abbringen. Gut. Und das finde ich so geil. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, du bist ein Wunder, das darauf wartet, sich zu entfalten. Also hör auf, dich selbst klein zu reden. Die einzige Grenze, die dir im Weg steht, ist die du dir selbst setzt. Träume groß und sei mutig. Die Welt braucht es, was du zu bieten hast. Und je schneller du es tust, desto besser.
Also, schön.
Ich finde es so cool. Erstmal, diese Jen Sincero ist einfach wunderbar. Ich weiß nicht, man kann die mal auch bei YouTube
suchen. Die ist auch sehr witzig, ne?
Ja. Die ist total witzig. Und was man dazu sagen muss, die ist ja wirklich aus absoluter Armut, total emporgestiegen. Also ist halt, wie nennt man das heute? Empowerment-Coach?
Ja, sowas.
Oder so. Irgendwie sowas. Also ermutigt Menschen und berät die auch, sich zu entfalten. Ich habe keine Ahnung, was man da genau macht. Aber letztendlich, sie ist halt selber, ich glaube, war finanziell total ruiniert, konnte sich nicht mal mehr irgendwie depressiv, konnte sich Dinge nicht leisten. Also nicht mal so grundlegende Dinge, konnte sich nicht mal irgendwie ein Brot kaufen und so. Naja, und hat dann irgendwann von jetzt auf gleich beschlossen, das muss sich ändern und ich lege jetzt einfach los. Und ich denke jetzt groß und ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und diesen Weg beschreibt sie und macht halt die ganze Zeit Mut, es ihr gleich zu tun. Also wunderbar.
Ja, das Schöne ist ja, guck mal, die ganzen Erfolgsstories. Also natürlich gibt es auch Leute, die sind krass irgendwie ausgebildet und haben den krassesten akademischen Werdegang. Aber die meisten Erfinder, die meisten Businessleute, die sind ja nicht besser als du oder ich oder irgendwer. Die haben einfach den Mut gehabt und haben es gemacht.
Eben. Ja, genau. Und schön relativiert, wie du es eben schon ein paar Mal gemacht hast. Warum nicht? Also worauf wartest du? Ich meine, du bist eh irgendwann tot. Also kannst du doch, ist doch egal. Mach einfach. Und die Sonne frisst die Erde bald auch. Und
wenn die Russen einfallen, haben wir wenigstens unsere Millionen auf dem Konto.
Ja, zum Beispiel.
Ne?
So.
Oh,
okay.
Gott, Leute. Ja.
Boah.
Sind wir deep heute.
Das geht mir hier zu tief alles
mittlerweile.
Aber
meine Backen sind schon ganz rot, weil ich hier einfach so aufgeregt bin.
Wir sind angelangt, ne? Wir sind bei dem Top bei der Top-Platzierung.
Lass uns kurz eine ruhige Sekunde.
Ja, ich weiß gar nicht, warum wir die Folge Bücher und Filme genannt haben.
Ja, wegen dem einen Film, den wir... pass auf, jetzt müssen wir kurz in uns gehen. Jetzt kommt die Top 1.
Die Top 1.
Ist mir ein bisschen peinlich, aber ich glaube, ich muss sie trotzdem wählen, so wie ich sie gewählt habe.
Ach.
Und zwar, ja, weil dieses Buch hat wirklich meine Berufslaufbahn verändert. Und zwar, jetzt kommt's, Eskapaden von Dumont.
Ah, das ist doch das, was du gestaltet hast, oder?
Ja, das stimmt.
Ja, krass.
Ja. Ist jetzt also ein lieber Gruß an die liebe Monique Sorban, die Redakteurin dahinter ist, die das ganze Buchkonzept erfunden hat. Und zum einen hat das natürlich meine berufliche Laufbahn total in eine sehr coole Richtung geleitet, weil erstens hat mir es mega Spaß gemacht, das zu gestalten. Und also man muss dazu sagen, es ist ein, ich pack's jetzt mal unter den Begriff zusammen, ein Reiseführer, ein Ausflugsführer, der ist aber durch Corona total explodiert. Also wir hatten das vorher gestartet, aber das durch Corona hat es total so den Push bekommen, weil die Leute nicht mehr reisen konnten. Also es ging hauptsächlich in den ersten Reihen halt um Deutschland. Und halt inzwischen gibt es auch auf, für Mallorca, für also Österreich, Schweiz, sowieso.
Sag mal, kann es sein, dass ich ein Eskapadenbuch fürs Ruhrgebiet habe?
Kann gut sein.
Ne? Ich glaube, ich habe also, das nämlich. Das kommt mir so bekannt vor. Ich muss das, ich schau mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eins habe. Ja. Hast du das auch geschaltet?
Ich habe das komplette Grundlayout gestaltet. Ach, und krass. Also alle Folgebücher basieren auf meinem Layout und ich habe auch einige von diesen Büchern gesetzt und die Illustrationen habe ich alle gemacht und die Titel habe ich sehr auch viele Titel auch selbst umgesetzt und das ist halt einfach jedes Buch hat ein Stück Karo in sich, weil ich daran immer gearbeitet habe auch. Genau. Ja.
Jedes Buch hat ein Stück Karo in sich. Der Begriff wird auch wieder interessant, wenn die Russen bei uns einfallen. Nur in einer anderen Ebene.
Eskapaden werden zuerst verbrannt. So.
Ja,
oha. Oha. Genau, und das hat mich einfach sehr gepusht in meinem gestalterischen Ego, dass das so erfolgreich wurde. Das war natürlich jetzt auch Glück. Aber freut mich sehr. Und weil es auch so ein nettes Team war da drumherum und ja, und das einfach sehr viel Spaß und sehr viel Positives in mein Leben gebracht hat.
Ja, ich meine, die Bücher sind, glaube ich, jedem bekannt, ne? Also Eskapaden
naja,
ist ja
weiß
schon.
Ich jetzt doch, nicht,
ich glaube schon. Also ich würde wetten, dass es in jeder Buchhandlung mit eins der ersten Bücher ja, ist, die man sieht, wenn man da bei den Reiseführern.
Ja, die sind immer schön aufgestreit. Ja, das ist schon ganz cool.
Krass. Ja. Mega krass. Ja,
deswegen ist es jetzt weniger deep, aber so von meiner biografischen Sichtweise.
Nein, es geht ja um die, also das ist ja sicherlich das, was dich am meisten nach vorne gebracht hat als Buch.
Ja, das stimmt.
Hast du es denn auch gelesen?
Naja, das ist ja jetzt nicht so ein Buch, was man liest. Wenn du diese Trips machst, dann liest du es ja. Es ist jetzt kein Roman, ne? Man geht da halt, also es ist wirklich vollgespickt mit schönen Ausflugszielen innerhalb der Region, die du halt aussuchst. Und das sind wirklich, ich habe aber tatsächlich für Köln mit meinem Mann einige von diesen Ausflügen gemacht und haben in Köln schon was entdeckt durch die Eskapaden, ja.
Mega
richtig
cool.
Schön. Kann man nur empfehlen. Also es gibt sogar jetzt Feierabend-Eskapaden, wenn man abends irgendwas erleben will. Und
Hast du eigentlich irgendwie was davon, wenn das jetzt noch gekauft wird? Nee, du bist vergütet worden damals für die Erstellung, ne? Also das ist jetzt nicht, dass man da so diese Anteile, diese Tantieme oder so bekommt.
Leider nicht, nee. Aber das, was sehr, sehr schön ist, es gibt für grafische Leistungen, wenn man selbstständig ist und es selbst halt ne, sein Werk, also zum Beispiel Bücher, aber auch Websites, auch Logos und alles mögliche, was in der Publizität, wollte ich jetzt sagen, in der Öffentlichkeit steht, da gibt es die VG Bildkunst und die machen sowas ähnliches wie die Tantieme, dass die sagen, wir gleichen das aus, dass zum Beispiel dieses Buch ja auch von Privatpersonen kopiert werden kann und also vervielfältigt werden kann, bla. Das gleichen die aus, indem die eine Ausschüttung jährlich machen und das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal irgendwie erfahren und das ist ziemlich, ziemlich cool, weil man tatsächlich im Vergleich natürlich zum Verlag da nur einen Bruchteil von diesem Erfolg abkriegt. Ne?
Ja. Ja, aber partizipierst du dann jetzt davon auch oder wie?
Also über den Verlag nicht, aber über diese VG-Bild.
Genau. Krass.
Und natürlich ist es eine super Referenz, aber wie du ja auch gemerkt hast, bei mir war dieses Jahr, weil es halt den Verlagen auch nicht gut geht, auch nicht so mega Bombe mit Folgeaufträgen, aber ja, es wird, ne? Wir bleiben zuversichtlich.
Ja.
Ja, das war zumindest eins von vielen Büchern und Buchreihen, die ich, das war der Startschuss. Da kamen viele, viele Bücher nach, was echt schön ist.
Mega cool.
Und jetzt bin ich sehr gespannt, was bei dir so geht.
Ja, das ist jetzt ja fast schon, schon wieder ein bisschen zu ein tiefer
Stell
Fall.
Dich nicht, nein,
doch, natürlich das, was du da hast, das ist natürlich, das ist ja einfach eine krasse Geschichte, so, ne, die du da erlebt hast. Also auch ich will es gar nicht Glück nennen, ist ja kein Glück. Du hast es ja hast es ja erarbeitet, ne? Also ist ja dein Erfolg. Aber es ist eine glückliche Situation, dass diese Reihe dann so groß geworden ist.
Genau. Ne? Das war eine glückliche Fügung, ja.
Genau.
Und das ist ja auch nicht mein Buchkonzept, ich habe es nur gestaltet, also ja.
Stimmt, das Konzept kam dann von, ja klar, aber ist ja egal, du bist ja Buchgestalter und nicht Buchkonzeptiologin. Ja. Also
das
von
stimmt.
daher ist das ja,
okay.
Cool. Also, mein Top 1 bei Büchern ist Dein Hindernis ist dein Weg, auch von Ryan Holiday. Ich hatte vorhin schon Dein Ego ist dein Feind, dass er hat so eine ganze stoische Reihe geschrieben. Spannend. Und Dein Hindernis ist dein Weg ist im Grunde ein Plädoyer dafür, sich eben nicht den einfachsten Weg im Leben zu suchen. Da muss ich an deinen Radfahrer denken, von dem du vorhin erzählt hast. Du hast gesagt, wähle den harten Weg. Ja, genau, das ist es eigentlich. Ist jetzt kein masochistisches Buch. Also man sollte es geht nicht darum, sich die ganze Zeit zu malträtieren, sondern es geht tatsächlich darum, dass dass es im Leben sich immer wieder lohnt, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen, sondern tatsächlich einfach mal sich auch tatsächlich auch mal auf die schwierigen Wege einzulassen. Ich habe mir dazu notiert. Das Hindernis ist der Weg. Wenden Sie sich dem, was Sie am meisten fürchten, zu und lassen Sie es zu Ihrer Quelle des Wachstums werden. Indem wir die richtigen Dinge tun, die schwierigen Dinge, wachsen wir zu dem, was wir sein vermögen. Unsere größte Chance, uns zu entwickeln, liegt in der Art, wie wir mit den Herausforderungen umgehen, die uns das Leben stellt. Und das finde ich auch ein cooles Bild aus dem Buch, also so gedankliches Bild ist dieses, dass wenn wir quasi einen schwierigen Weg vor uns haben, vielleicht ein Hindernis heraufklettern müssen, dann müssen wir viel Kraft dafür aufwenden, aber irgendwann kommen wir oben an und wenn wir oben sind, können wir auf all die anderen Hindernisse herunterblicken und die wirken plötzlich nicht mehr wie Herausforderungen, sondern wir haben eine klare Sicht nach vorne und das finde ich irgendwie total inspirierend. Naja.
Das, weißt du, was ich ja gerade dachte, irgendwie aus Sicht von Eltern, man fragt sich ja vorher, bin ich dem gewachsen, ne? Bevor du irgendwie beschließt, ein Kind zu bekommen. Ah, was kommt auf mich zu? Oh mein Gott, schlaflose Nächte, dies und das. Und das ist auch sowas, ne? Man geht eigentlich den härtesten Weg, den man so wählen kann. Man hätte auch sagen können, egal, bleibe ich hier.
Zum Glück weiß man das aber vorher nicht.
Ja, man weiß es nicht. Und was wächst daraus? Es ist sowas Großes, sowas Tolles. Und weil ich hab jetzt so gerade gedacht, ich bin nicht so durchgegangen. Es ist nicht für jeden was, irgendwie zum Beispiel sich selbstständig zu machen oder, was weiß ich, auszuwandern. Oder es muss auch nicht immer zwangsläufig zum Erfolg führen, wenn man einfach nur mutig ist. Aber man muss halt gucken, wie du auch gesagt hast, den richtigen Weg zu gehen, ne?
Ja, genau. Also es geht ja nicht darum, Wege anderer zu kopieren oder sich jetzt ganz bewusst irgendwas ganz Schwierigeres rauszusuchen, wo man hin will. Das ist ja auch Quatsch. Sondern jeder hat ja so sein individuelles Leben und sein eigenes Ziel und seine kleinen ambitionierten Träume. Und da ist es halt wichtig, dass man sich da selbst treu bleibt, sagt, hey, ich habe das vor, dann mache ich das auch, auch wenn's schwierig ist. Und gerade dann, wenn es mal schwierig ist, weil dann lohnt es sich meistens, auch mal eine Belastung auf sich zu nehmen.
Ja, total. Ja. Ah, schön. Ja, finde ich ein mega gutes Schlusswort, weil da jetzt auch noch mal jeder was mitnehmen kann.
Genau. Caro, ich glaube, wir sind am Ende dieser Top 5-Folge angekommen. Ja. Es war wunderbar.
Ja, inspirierend. Vielfältig.
Und ich habe mega Bock, heute Abend Ronja Räubertochter zu schauen.
Oh, ja. Super schön. Wieso denn bloß? Sagt dir das noch was? Cool. Aber letzter Spruch noch zu unserer Commit-mich-Ecke. Das war ja jetzt eine Top 5. Und ich würde sagen, letztes Mal war ein Interview, heute ist Top 5. Nächste Woche machen wir wieder unsere Commit-mich-Ecke auf.
Ja, finde ich wunderbar. Mhm. So können wir auch mal so ein bisschen kleine thematische Struktur bei uns reinbringen.
Genau,
das machen wir. So machen wir es. Alles klar, Caro.
Es war schön.
Wünsche dir eine wunderschöne Woche. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Mach's Liebe gut. Grüße. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Wie schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Euer Support ist uns so wichtig, weil für wen machen wir es? Natürlich nur für euch. Und seid auch nächstes Mal dabei. Da haben wir ein ziemlich spannendes Thema, was tatsächlich Nico und mich sehr unterscheidet. Wir haben da ganz unterschiedliche Ansichten. Und zwar ist es das Thema Zukunftsängste. Ja, hört mal rein. Das wird auf jeden Fall sehr tiefgründig. Und wir werden Lösungen durchleuchten, wie wir uns vor Zukunftsängsten schützen können. Eine schöne Woche noch bis dahin. Tschüss.